Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Vor gut 150 Jahren, am 17. November 1869, wurde der Suezkanal eröffnet. Vor 50 Jahren, am 4.11.1968, erzählte Manfred von Jutta Tschenker zum 100. Geburtstag der Wasserstraße, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, die Geschichte des Kanals. Ein Feature über Kolonialismus, über Macht und Ohnmacht der Großmächte sowie nicht zuletzt über den Nahostkonflikt.
The Egyptian government announced the nationalization of the Suez Canal Company. To this effect, a law was enacted, which provided compensation.
Das ist die Stimme von Gamal Abdel Nasser, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Republik.
Die Weltbank hat uns die Gelder für den Bau des Assuan-Staudammes verweigert. Dafür erkläre ich hier, dass in diesem Augenblick die Suez-Kanal-Gesellschaft zu existieren aufgehört hat. Sie wird zum Vorteil unseres Volkes nationalisiert. Ab heute gehört der Suezkanal den Ägyptern. Der Kanal wird für den Damm bezahlen.
Diese Ankündigung machte Schlagzeilen.
Nasser verstaatlicht den Suezkanal.
London spricht von räuberischer Handlung.
Greifen die Westmächte ein.
Sorgen um arabisches Öl.
Krieg im Nahen Osten.
Das war am 26. Juli 1956, als der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser vor einer riesigen Menschenmenge auf dem Mohammed Ali Platz in Alexandria zur Feier des 4. Jahrestages der ägyptischen Revolution die Verstaatlichung der Suezkanalgesellschaft bekannt gab. In England und Frankreich, den Hauptbetroffenen, wurden daraufhin Reservisten einberufen. In Paris, London, aber auch in Washington stand das Suez-Problem immer wieder auf der Tagesordnung verschiedener, hastig einberufener Sonderkonferenzen. Eine Delegation unter dem australischen Ministerpräsidenten Menzies besuchte Kairo, um zu vermitteln. Aber Nasser begegnete allen Angeboten mit der gleichen Antwort.
Wir werden unser Recht zu verteidigen wissen. Der Suezkanal gehört jetzt dem ägyptischen Volk.
Ganz Kairo war in diesen Tagen in einem geradezu hektischen Siegestaumel. Auf den Sportplätzen fanden Schießkurse statt, Transparente wurden durch die Stadt getragen und immer wieder wurde Nassers Entscheidung bejubelt. Niemand glaubte allerdings ernstlich, dass Großbritannien und Frankreich wirklich militärisch eingreifen würden. Doch in der Nacht vom 28. zum 29. Oktober 1956 eröffneten israelische Truppen die Feindseligkeiten. Tel Aviv fühlte sich durch die ständigen Grenzverletzungen arabischer Terroristen, der sogenannten Fedayin, herausgefordert. Der entscheidende Grund war aber, dass Nasser nicht bereit war, israelische Schiffe oder Schiffe mit für Israel bestimmter Ladung den Suezkanal und die Straße von Tiran passieren zu lassen.
Die Ägypter wurden auf der Halbinsel Sinai von der israelischen Blitzoffensive, ähnlich wie dann im Junikrieg 1967, förmlich überrollt. Einen Tag nach dem israelischen Angriff schickten England und Frankreich ein Ultimatum an Nasser. Sie forderten ihn auf, die Feindseligkeiten sofort einzustellen, sonst müssten sie die wichtigsten Städte am Suezkanal besetzen, um den reibungslosen Ablauf des Schiffsverkehrs zu sichern.
Aber trotz der militärischen Niederlage auf der Sinai-Halbinsel antwortete Nasser:
Wir wehren uns gegen jede fremde Einmischung in unsere Angelegenheiten. Unsere Ehre verlangt es, das Vaterland mit allen Mitteln zu verteidigen.
Obwohl der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen alle Beteiligten aufgefordert hatte, Ägypten nicht länger zu bedrohen, landeten am 5. November 1956 englische und französische Truppen am Suezkanal.
Doch dieser Feldzug wurde nicht von Soldaten entschieden. Der damalige amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower schaltete sich ein und verlangte ebenso wie UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld eine sofortige Beendigung der Kampfhandlungen. Die Sowjets drohten mit Raketen. Gleichzeitig nutzten sie die allgemeine Verwirrung aus und schlugen den Freiheitskampf der Ungarn blutig nieder.
In diesen Tagen ging in Kairo alles drunter und drüber. Einander völlig widersprechende Meldungen von den Fronten jagten sich.
Mitte November 1956 trafen die ersten Truppen der Vereinten Nationen in Ägypten ein und besetzten den Gazastreifen. Gleichzeitig begann der Abzug der britischen, französischen und auch der israelischen Verbände. Nasser war gerettet und trotz der militärischen Niederlage stieg sein Ansehen bei allen Arabern. Man bewunderte ihn, weil er Herr des Suezkanals geblieben war. Die Ära des französisch-britischen Einflusses auf eine der bedeutendsten Wasserstraßen der Welt, auf das Rückgrat des britischen Weltreiches, wie Bismarck sagte, war damit zu Ende gegangen. Das war 1956.
11 Jahre später, im Juni 1967, kam es an den Ufern des Suezkanals erneut zu Kämpfen zwischen Israelis und Arabern. Dieses Mal mussten die Ägypter das ganze Ostufer preisgeben. Der Suezkanal wurde zur Waffenstillstandslinie und die Schifffahrt auf dem Kanal kam völlig zum Erliegen.
Mit dieser neuen Blockade des Suezkanals, die erste hatte vom November 1956 bis Anfang April 1957 gedauert, schädigte sich Nassers Vereinigte Arabische Republik selbst am meisten. Nicht nur, weil die Kanalgebühren zu den wesentlichen Einnahmen des Landes zählten, 266 Millionen Dollar netto waren es 1966, sondern vor allem, weil die Sperrung des Kanals zu einer Umorientierung der internationalen Schifffahrtsrouten führte.
Viele große Reedereien wollen nicht länger den Suezkanal als Unsicherheitsfaktor einkalkulieren. Sie setzen lieber auf Großtanker und Großfrachter, für die auch nach der vorgesehenen Erweiterung und Vertiefung der Fahrrinne der Suezkanal nicht mehr passierbar wäre. Im Zuge der Expansion der Welttankerflotte mehren sich die Aufträge zum Bau von Schiffen mit über 200.000 Tonnen. Für diese Mammutschiffe ist der Weg, etwa vom Persischen Golf zu den westeuropäischen Häfen, um das Kap der Guten Hoffnung, trotz der um 4.800 Seemeilen längeren Strecke, nicht zuletzt wegen der fortfallenden Kanalgebühren, durchaus rentabel.
Immer mehr Schiffe bunkern inzwischen in den Häfen der Südafrikanischen Union. Der größte Ausfall für Nasser aber dürfte durch die Großtanker entstehen, da ohnehin 75% des zwischen Suez und Port Said beförderten Frachtguts aus Erdöl bestand. In wenigen Jahren wird die Großtankerflotte einen so hohen Anteil an der Ölverschiffung haben, dass Europa unter Verzicht auf den Suezkanal versorgt werden kann.
Außerdem wählen einige Reedereien neuerdings für den Transport von Ostasien nach Europa den Weg über den Pazifischen Ozean durch den Panamakanal und dann über den Atlantik.
Hinzu kommt, dass die nordafrikanischen Länder Libyen und Algerien immer interessanter für die Versorgung Europas mit Erdöl geworden sind. So kommt ein Großteil der gesamten libyschen Erdölproduktion auf dem viel kürzeren Seeweg direkt über das Mittelmeer, beispielsweise in die Bundesrepublik. Daran hat sich auch nach dem jüngsten Putsch in Libyen und der Abschaffung der Monarchie nichts geändert. Denn auch die neuen Herren in Tripolis, Benghazi und Beida sind auf die Devisen aus den Öleinkünften angewiesen. Auch die Erdölimporte aus Algerien haben in der letzten Zeit erheblich zugenommen.
Aber wenn auch heute bereits feststeht, dass der Suezkanal nie wieder die große wirtschaftliche Bedeutung erlangen wird, die er bis zu seiner letzten Sperrung im Jahre 1967 hatte, so dürften doch nach einer Wiedereröffnung dieser Schifffahrtsstraße immer noch mindestens 50% der früheren Kanalgebühren hereinkommen.
Aber der Kanal hat nicht nur wirtschaftliche Bedeutung. Der von den Engländern geprägte Begriff östlich von Suez deutet schon an, welche zentrale Rolle die Wasserstraße in der britischen Kolonialpolitik spielte. Und heute ist es die Sowjetunion, für die der Suezkanal eine entscheidende strategische Bedeutung hat. Die sowjetischen Kriegsschiffe und getarnten Handelsschiffe im Golf von Persien, im Indischen Ozean und an der ostafrikanischen Küste benötigen dringend Nachschub. Das sind nur einige der Gebiete, wo sich heute bereits sowjetische Flotteneinheiten befinden. Und der Kreml hofft nach dem Rückzug der Briten östlich von Suez auch im Persischen Golf verstärkten Einfluss zu gewinnen. Dafür aber braucht die Sowjetunion die Öffnung des Suezkanals.
Trotzdem ist Kairo bisher nicht bereit, ohne Zugeständnisse der Israelis den Kanal freizugeben. Welchen Kontrast zur rauen Wirklichkeit unserer Tage bietet dagegen die Beschreibung des Suezkanals, die vor über 30 Jahren Nikolaus Negrelli-Moldelbe veröffentlichte, einer der Nachfahren des österreichischen Ingenieurs Alois von Negrelli, dessen Ideen wesentlich mit zum Bau des Suezkanals beitrugen.
Die Glocke schlägt an. Ein paar verspätete Passagiere, riesige arabische Teppichhändler und kleine italienische Monteure erklettern rasch das Fallreep. Dann heult die Sirene auf und langsam verlässt unser Schiff den Hafen von Suez. Es ist Mitternacht. Hell schimmern die Häuser der Stadt im Silberglanz der vollen Mondscheibe. Und spiegelglatt ist das Wasser des Golfes, das unser Schiff nun durchpflügt. Betreut von einem alten Lotsen fahren wir an verankerten Riesenbaggern vorbei in den Suezkanal ein. Das Meer bleibt zurück. Die lange Reise durch die arabische Wüste beginnt. Ein eigenartiger Zauber liegt über dieser nächtlichen Fahrt. Vor uns die schnurgerade künstliche Wasserstraße, hinter uns die zuckenden Lichter von Suez und Port Tawfik. Zu beiden Seiten aber, soweit der Blick reicht, endlose Sanddünen, über die nur selten der Schattenriss einer einsamen Palme aufragt. Die Maschinen laufen mit gedrosselter Kraft. Ganz leise nur vibriert der Schiffskörper. Und vorn am Bug tastet der grellweiße Lichtkegel eines Scheinwerfers die Fahrstraße ab. Ein großer Nachtvogel gerät in die Lichtgarbe, beginnt erschreckt zu torkeln und stößt dann wieder quer ab in die Dunkelheit. Die beiden Bitterseen unterbrechen die Monotonie der Kanalfahrt. Das ölige Wasser klatscht gegen die Planken des Dampfers. Und die Salzablagerungen der Seeufer, die großen Salzgärten rings um die armseligen Fischerdörfchen, blinken und gleißen wie Silber. Im Morgengrauen nimmt uns wieder die enge Fahrrinne auf. Die Blinklichter einsamer Kanalstationen und Positionslaternen verteuter Lastkähne verlöschen im Glanz der aus Sandbergen brechenden Sonne. Wieder verbreitert sich das Kanalbett. Die Weite des Timsa-Sees tut sich auf und gibt den Blick auf die Häuser von Ismailia frei. Von zahlreichen kleinen Booten schreiender und winkender Händler umschwärmt, genießen wir eine Stunde das geschäftige Getriebe des Hafens. Die Zauberwelt eines Bazars aus Scheherazades Märchen lebt um uns auf. Die ganze bunte Welt des Orients entrollt sich vor unseren Augen. Wieder läutet die Glocke, brüllt die Sirene und die letzten braunen Taucher zeigen uns ihre Kunst. Dürre Händlerarme recken noch einmal anpreisend ihre Stoffe, Obstkörbe und Muschelketten empor. Einmal noch brandet das Sprachengewirr dieses Völkerbabels zur Reling herauf und dann beginnt die Weiterfahrt, nimmt uns wieder der Kanal auf. Wieder nichts als Wüste. Gelber, welliger Sand, hier und da ein Tamariskengebüsch. Ein paar dornige Ranken und ganz selten einsame Palmen, die ihre Fächerarme sehnsüchtig nach dem Wasser des Kanals strecken. Eine unendliche Einsamkeit liegt über der weiten Landschaft, in der alles Leben zu heißem, rieselnden Sand geworden ist. Weit vor uns stechen die Mastspitzen und Schornsteine eines von Port Said kommenden Ostindiendampfers in die flirrende Luft. Grotesk wirkt der überraschende Anblick der Dampferaufbauten, die da weit vor uns durch die Wüste gleiten. Wir biegen in eine Ausweiche und lassen das große Schiff passieren. Fast hilflos wirkt der Ozeanriese, der da seinem Element, dem weiten blauen Meer entrissen, langsam und vorsichtig durch die schmale Wasserfurche der Sandwüste zieht. Ein wirkliches Schiff der Wüste. Ein weißer, majestätischer Schwan, der in eine Pfütze geraten ist. Stunden vergehen, in denen nichts um uns ist als stumme, schweigende Wüste. Kreisende Schöpfräder und zuweilen die wirren Trümmer halb verwehter Lehmhütten. Dann aber entdeckt man schon hier und da kleine Oasen, die kümmerlichen Ansätze einer Dammbepflanzung. Neben dem Kanal laufen die Schienen der Eisenbahnstrecke Port Said Ismailia. Einmal überholt uns stählernd klirrend der Wüstenexpress. Eine träge, braune Staubwolke, aufgepeitscht von der lebenden Wucht des Luxuszuges, schiebt sich über den endlosen, kaum nennenswert überhöhten Uferdamm. Vor uns stößt ein ungeheurer Dampfbagger seine Schöpfschaufeln in den Kanal, ringt ächzend und schnaubend mit dem heimtückischen Sand, der sich an den Schutzdämmen trotzig aufbäumt und dem dünnen Wasserfaden immer wieder die Herrschaft über die Wüste entreißen will. Dann weitet sich die Fahrstraße. wird zur blauen Fläche des Mensela-Sees. Rote, gelbe und weiße Segel leuchten auf. Fliegende Fische, die sich aus dem Roten Meer hierher verirrt haben, schnellen sich hoch aus dem Wasser. Motorboote schießen an uns vorbei. Und ein dichter Vogelschwarm zieht kreischend über uns hinweg nach Südwesten. Da sich der Tag seinem Ende zuneigt, naht das Ziel unserer Märchenfahrt durch die arabische Wüste. Wir passieren das prunkvolle Direktionsgebäude der Kanalgesellschaft, stoßen ins freie Meer und vor uns liegt Port Said.
Dieses friedliche Idyll, wie es Tausende von Touristen erlebt haben, verdeckt die vielen machtpolitischen Kämpfe, in deren Mittelpunkt diese Wasserstraße bereits stand, noch ehe der letzte Spatenstich getan war.
Es blieb dem deutschen Philosophen Friedrich Wilhelm von Leibniz vorbehalten, in seiner Denkschrift Consilium Aegyptiacum, dem französischen König Ludwig XIV. Zu empfehlen, Ägypten zu erobern und mit dem Bau eines Kanals zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer den Traum aller Seefahrer zu verwirklichen, um den Weg nach den Wunderreichen des Ostens zu öffnen.
Mit diesen Klängen brach ein neues Zeitalter herein. Napoleon Bonaparte setzte mit einem französischen Expeditionskorps nach Ägypten über. Im Schatten der Pyramiden, in seiner berühmten Ansprache bei einer nächtlichen Parade, erklärte Napoleon:
Soldaten, 4 Jahrtausende blicken von den Höhen dieser Pyramiden auf euch herab. Für Sie aber, meine Herren der Technik, habe ich eine ganz besondere, einmalige Aufgabe. Soll unsere Macht in diesem Lande gesichert sein, dann brechen Sie unserer Flotte einen Weg durch die Wüste. Öffnen Sie dem Wasser des Roten Meeres den Weg zum unteren Nil. Erschließen Sie unserem Handel den Weg nach Indien durch eine künstliche Wasserstraße von Kairo bis zum Golf von Suez. Vollenden Sie durch die Größe Ihres Geistes das Werk unserer siegreichen Waffen.
Nun, auch Napoleons hochfliegende Pläne wurden nicht verwirklicht. Schon wenige Monate nach seiner großen Rede, in der er die Unterwerfung des Morgenlandes beschwor, scheiterte seine Expedition und der General konnte froh sein, heimlich nach Frankreich zu entkommen. Dennoch erinnerte man sich im 19. Jahrhundert an seine Worte.
Erschließen Sie unserem Handel den Weg nach Indien durch eine künstliche Wasserstraße von Kairo bis zum Golf von Suez.
Barthélemy Prosper Enfantin, Sohn eines reichen französischen Bankiers, hatte Frankreich schon mit 16 Jahren verlassen. Er wurde ausgewiesen, weil er nach dem Sturze Napoleons die studentische Jugend des Montmartre zum Kampf gegen die Truppen der Verbündeten aufgerufen hatte. Nun versuchte Enfantin in seinem Exil in Ägypten vergeblich, den Vizekönig Mohammed Ali für seinen Plan zu gewinnen, eine Wasserstraße zwischen Mittelmeer und Rotem Meer zu schaffen. Der Vizekönig stand diesen Ideen skeptisch gegenüber.
Ich denke nicht daran, die Stadt Mekka dem Zustrom der Europäer zu öffnen. Das Rote Meer ist uns Muselmanen heilig und darf nicht zur Handelsstraße werden. Was Ägypten an Gummi, Straußenfedern und Elfenbein, an Alaun und Fellen, aber auch an jungen Sklavinnen braucht, das kommt auch auf der alten Karawanenstraße von Khartoum über Dongola und Siut zu uns.
Der kluge Vizekönig von Ägypten dachte jedoch auch daran, dass der Bau dieser Wasserstraße das Ende der ägyptischen Selbstständigkeit bedeuten könnte. Wenn schon eine künstliche Wasserstraße zwischen Mittelmeer und Rotem Meer, dann sollte ein Land daran interessiert werden, das nicht wie Frankreich und England von einem überseeischen Weltreich träumte. Dafür kam damals vor allem Österreich in Frage. Und Fürst Metternich, der österreichische Kanzler, war derartigen Plänen durchaus nicht abgeneigt. Alois von Negrelli, ein Architekt und Ingenieur, hatte den Kanzler in einer Audienz anhand von bereits fertiggestellten Kartenskizzen und Bauplänen überzeugen können, dass der Bau dieser Wasserstraße kein unüberwindliches technisches Problem darstellte.
Aber auch andere europäische Länder interessierte jetzt die Frage des Kanalbaus. Am 30. November 1846 wurde in Paris der Gesellschaftsvertrag einer Studiengesellschaft für den Suezkanal unterzeichnet. Diese kosmopolitische Vereinigung teilte sich in eine englische, französische und deutsche Gruppe. Jede Gruppe umfasste 10 Mitglieder und war zur Aufbringung eines Drittels des Gesellschaftsvermögens verpflichtet. In der deutschen Gruppe teilten sich die 10 Stimmen so auf, dass 5 auf Österreich, 5 auf Deutschland entfielen.
Vorbereitende Arbeiten scheiterten zunächst an den Revolutionswirren des Jahres 1848. Das Kanalprojekt musste zurückgestellt werden.
Doch wenige Jahre später schlug die große Stunde für Ferdinand de Lesseps, den Mann, dessen Name auch heute noch am engsten mit dem Bau des Suezkanals verbunden ist. In Ägypten waren Mohammed Ali und auch dessen Nachfolger Abbas Pascha gestorben, beides Männer, die sich dem Kanalbau stets energisch widersetzt hatten. Stattdessen übernahm Said die Regentschaft in Kairo, dessen engster Vertrauter Lesseps schon seit vielen Jahren war. In kurzer Zeit gelang es Lesseps, vom neuen Vizekönig Said ein persönliches Mandat für den Bau des Suezkanals zu bekommen. Doch dieses Mandat musste erst noch von der Hohen Pforte in Konstantinopel gebilligt werden.
1855 kam in Paris die von Lesseps ins Leben gerufene Internationale Kommission für den Suezkanal zu ihrer ersten Sitzung zusammen. In ihr waren England, Preußen, die Niederlande, Österreich, Sardinien, Spanien und Frankreich vertreten. Nach einer erneuten Studienreise nach Ägypten Ende 1855 entschied sich die Kommission für die von Negrelli vorgeschlagene Linienführung der Wasserstraße.
Lesseps aber fand einen wichtigen Verbündeten in Napoleon III., der klar erkannt hatte, was es bedeutete, wenn der Suezkanal mit der Hilfe Frankreichs gebaut würde. Am Ostermontag des Jahres 1859 wurde nahe dem heutigen Port Said der erste Spatenstich getan.
Nach 10-jähriger, immer wieder unterbrochener Arbeit, nach einer ganzen Kette politischer und wirtschaftlicher Krisen, war der Kanal fertiggestellt. Lesseps hatte mit staunenswerter Zähigkeit sein Ziel erreicht.
Die Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez hatte nicht nur die Baukonzession vom Vizekönig erhalten, sondern ebenfalls ein 99-jähriges Nutzungsrecht, datierend vom Tage der Eröffnung. Trotzdem war der Kanal kein schlechtes Geschäft für Ägypten, denn der Staat erhielt 15% der Einkünfte. 10% sollten die Gründer, 75% die Aktionäre erhalten.
Die Aktien sollten England, Frankreich, Ägypten, Österreich-Ungarn, Russland sowie Dänemark und den Vereinigten Staaten angeboten werden. Doch viele Länder waren an diesen Aktien nicht interessiert, sodass Frankreich und der ägyptische Vizekönig mit fast gleichen Anteilen die Eigentümer des Kanals wurden.
Am 17. November 1869 glitt die französische Kaiserjacht Aigle mit Kaiserin Eugenie und Lesseps an Bord, gefolgt von 50 Kriegsschiffen aller europäischen Nationen, durch den Kanal. Im Rahmen einer glanzvollen, mit orientalischem Prunk aufgezogenen Eröffnungsfeier gab der Vizekönig Ismail Pascha den Suezkanal für den Weltverkehr frei. Für ein Honorar von 4.000 Pfund Sterling war Giuseppe Verdi vom Vizekönig aufgefordert worden, eine neue Oper zu komponieren. Der französische Ägyptologe Edouard Mariette schickte Verdi einen Entwurf zur Festoper Aida, die aber erst am 24. Dezember 1871 im neuen Kairoer Opernhaus aufgeführt werden konnte und einen großen Erfolg errang.
Schon die bis morgens um 3:30 währende Generalprobe, die für die ägyptischen Abonnenten stattfand, erregte Jubel. Die folgende Erstaufführung ließ die Ehrengäste aus aller Welt in wahre Begeisterungsstürme ausbrechen. Um mehr als 7000 Kilometer war nun der Seeweg von Indien nach England kürzer geworden. Fast 9000 Kilometer Seeweg sparten sogar die Schiffe von der amerikanischen Ostküste bis zum Persischen Golf ein. Das entsprach damals im Schnitt einer Zeitersparnis von 14 Tagen.
Lesseps hatte mit einer durchschnittlichen Tonnage von 6 Millionen Tonnen gerechnet, die jährlich den Kanal passieren werde. Doch schon 1930 war es mehr als das 5,5-fache. und weitere 25 Jahre später passierten sogar über 100 Millionen Tonnen den Kanal.
Der junge ägyptische Vizekönig Ismail nahm bereits 1864, nicht zuletzt in der Hoffnung auf die bevorstehenden Einnahmen aus dem Suezkanal, eine erste ausländische Anleihe auf. Weitere folgten.
1873, also 4 Jahre nach Eröffnung des Kanals, hatte die ägyptische Verschuldung bereits die Höhe von 23 Millionen Pfund erreicht. Um wenigstens vorübergehend etwas Luft zu bekommen, handelte der Khedive, diesen wohlklingenden, aber hohlen persischen Titel hatte Ismail vom Sultan gekauft, mit Oppenheim und Co. eine weitere Anleihe in Höhe von 32 Millionen Pfund aus. Doch der Diskontsatz war niederschmetternd. Nach Abzug des Diskonts, der Zinsen und der Kommissionskosten kamen nicht einmal 20 Millionen Pfund heraus.
Um seine ehrgeizigen Programme durchführen zu können, hatte Ismail darüber hinaus auch zu einer großen Zahl europäischer Vertragspartner seine Zuflucht nehmen müssen. 1871 war die Zahl der Ausländer in Ägypten mehr als 5-mal so groß wie 1836. Manche dieser skrupellosen Abenteurer handelten Konzessionen aus, nur um möglichst bald, so schreibt der englische Historiker George Kirk in seiner Short History of the Middle East, irgendeinen angeblichen Vertragsbruch auf Seiten der ägyptischen Regierung finden zu können und dann anschließend vor den zuständigen Konsulargerichten eine Riesensumme an Schadenersatz von der ägyptischen Regierung zu erpressen.
Als 1873 gemischte Gerichte eingesetzt wurden, um ausländische Klagen zu verhandeln, hatten sich ausländische gegen die Regierung gerichtete Forderungen in einer Gesamthöhe von 40 Millionen Pfund Sterling angesammelt. Der Khedive hatte sich an diese Art der Ausplünderung schon so gewöhnt, dass er in Gegenwart eines dieser Kläger gesagt haben soll:
Mach das Fenster zu. Wenn sich dieser Herr einen Schnupfen holt, kostet mich das 10.000 Pfund.
Der englische Lord Milner, durchaus kein Freund der Eskapaden Ismails, fasste die damalige Situation in Ägypten in folgendem Satz zusammen.
Die europäischen Konzessionsjäger und Anleihevermittler, die griechischen Zöllner und Pfandleiher, jüdische und syrische Geldgeber und Landaufkäufer, die allesamt leicht den Schutz irgendeiner europäischen Macht für sich gewinnen konnten, schlachteten den ägyptischen Staatsschatz und den armen ägyptischen Bauern in einem geradezu unglaublichen Ausmaß aus.
Aufgrund dieser akuten Finanzkrise wurde Großbritannien bereits 1871 ein Angebot zum Erwerb von Aktien der Kanalgesellschaft unterbreitet. Premierminister Gladstone lehnte jedoch ab.
Das ist nicht die Angelegenheit einer Regierung, sondern ausschließlich Sache privater Finanziers.
Sein Nachfolger Disraeli war da anderer Meinung. Sofort nach seinem Amtsantritt 1874 empfing er den Bankier Rothschild und forderte ihn auf, das Aktienpaket des Khediven zu erwerben. Großbritannien, das ursprünglich keinerlei Interesse an dem neuen, kürzeren Seeweg nach Südostasien gezeigt hatte, musste sehr schnell einsehen, welche Bedeutung diese neue Wasserstraße in wirtschaftlicher, aber auch in politischer Hinsicht hatte.
Baron Rothschild gelang es, die Suez-Aktien des ägyptischen Vizekönigs, immerhin 44% des gesamten Aktienkapitals, für 4 Millionen Pfund Sterling zu kaufen. Ismail kommentierte dieses Geschäft.
Das ist die beste finanzielle und politische Transaktion, die je eine englische Regierung gemacht hat. Für uns aber ist das ein sehr schlechtes Geschäft.
Dass im gleichen Jahr, als Disraeli die ägyptischen Aktien erwarb, in London Verdi Saida ihre englische Premiere erlebte, war wohl reiner Zufall. Für Ismail aber reichten auch die 4 Millionen Pfund nicht aus. Im April 1876 musste der Staat den Bankrott erklären. Eine internationale Caisse de la Dette Publique wurde geschaffen, an deren Spitze englische und französische Beauftragte die ägyptischen Staatseinkünfte verwalteten, die Eisenbahn und den Hafen von Alexandria übernahmen und die Zahlungen zur Befriedigung der Gläubiger regelten. Diese gemeinsame englisch-französische Kontrolle der ägyptischen Finanzen war mit einer der Gründe, die den Khediven schließlich zwangen, junge nationalistische Offiziere an der Regierung zu beteiligen. Darunter Oberst Arabi als Unterstaatssekretär für das Kriegswesen. 1882 wurde Arabi Kriegsminister. In vielen öffentlichen Kundgebungen forderte er:
Wir müssen das Recht haben, den Staatshaushalt ohne Rücksicht auf die Meinungen der fremden Finanzkontrolleure zu verabschieden. Unser Heer muss vergrößert werden, und die tatsächliche politische Macht gehört in die Hände ägyptischer Offiziere. Es muss aufhören mit dem großen Einfluss der Fremden in Ägypten.
Was sich in den folgenden Monaten des Jahres 1882 in Ägypten abspielte, erinnert, zumindest in der Anfangsphase, an die Situation im Jahre 1956 nach der Verstaatlichung des Kanals. England und Frankreich schickten 1882 gemeinsam Flotteneinheiten nach Alexandria. Gleichzeitig überreichten sie dem Khediven eine Note, in der die sofortige Entlassung der nationalistischen Regierung gefordert wurde. Als Ismail diese Forderung annahm, kam es im ganzen Land zu antieuropäischen Ausschreitungen.
Allein in Alexandria wurden fast 60 Europäer und 140 Ägypter getötet. Als Arabi jetzt begann, die militärischen Verteidigungsanlagen in Alexandria auszubauen, forderte am 5. Juli 1882 das englische Kabinett:
Wenn diese militärischen Vorbereitungen in Alexandria nicht sofort eingestellt werden, wird sich die britische Flotte gezwungen sehen, die Anlagen zu vernichten.
Als auf dieses Ultimatum keine Antwort einging, ließ der Befehlshaber der britischen Streitkräfte am 11. Juli das Feuer eröffnen und seine Truppen bei Alexandria landen.
Zwar hatte auch die französische Regierung beschränkte gemeinsame Aktionen zum Schutz der Neutralität der Kanalzone vorgesehen, doch am Bombardement auf Alexandria beteiligte sich die französische Flotte nicht. Noch während die französische Kammer in Paris über das weitere Vorgehen debattierte, landeten britische Truppen auch in Port Said und schlugen am 13. September die ägyptische Armee bei Tel el-Kebir. Zwei Tage später rückten die englischen Einheiten in Kairo ein. Die sogenannte Dual Control Ägyptens durch England und Frankreich wurde aufgelöst. Stattdessen wurde Evelyn Baring, der spätere Lord Cromer, für die nächsten 24 Jahre de facto Herr Ägyptens. England hatte jetzt den Suezkanal völlig in der Hand.
Der französische Geschichtsschreiber Drillaud behauptete später:
Frankreich hat sich in dieser Frage zurückgehalten, weil es nicht wünschte, das ägyptische Nationalgefühl zu verletzen. Es hatte den Ägyptern einen energischeren Widerstand zugetraut.
Dazu meinte der Engländer George Kirk:
Als in den vorvergangenen 28 Jahren die unerfahreneren ägyptischen Herrscher zum großen Teil von französischen Institutionen systematisch ausgeplündert worden waren, hatte die öffentliche Meinung Frankreichs dagegen nichts einzuwenden gehabt. Frankreich hielt sich vielmehr zurück, weil seine Regierung unentschlossen war. Die übliche Schwäche des politischen Systems in der Dritten Republik.
England war auf jeden Fall weniger zimperlich in der Wahl der Mittel, um den Suezkanal als lebenswichtige Verbindungslinie für sein Imperium fest in der Hand zu haben. Das führte auch zur Unterdrückung aller nationalistischen Bemühungen der Ägypter, mehr Unabhängigkeit zu erlangen. Scheinheilig hieß es in einem Kommentar der Londoner Zeitung Spectator:
Es wäre eine menschenunwürdige Vernachlässigung unserer Pflicht in der Welt, die armen Ägypter zu opfern und zuzusehen, wie sie noch einmal Objekte von Ausbeutern werden.
Am 29. Oktober 1888 wurde zwar in Konstantinopel zwischen Großbritannien, Frankreich, dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn, Italien, Russland, Spanien, der Türkei und den Niederlanden die sogenannte Suez-Konvention abgeschlossen, die die freie Durchfahrt für Kriegs- und Handelsschiffe im Krieg und Frieden gewährleisten sollte. Doch diese Konvention wurde in beiden Weltkriegen außer Kraft gesetzt.
Mobilmachung in Österreich-Ungarn.
Ultimatum an Serbien.
Greifen auch Deutschland, Frankreich, England und Russland ein.
Europa in Waffen.
Türkei schließt sich den Mittelmächten an.
In diesen turbulenten Tagen des Jahres 1914 musste England erstmalig seit 1882 um den Besitz des Suezkanals bangen. Ein türkisch-deutsches Expeditionskorps, das Unternehmen Pascha, versuchte von Palästina aus in strapazenreichen Märschen die Kanalzone zu erreichen. Zwar schlug dieses Unternehmen schließlich im Februar 1915 fehl, doch auch die indirekte Bedrohung des Kanals machte dem englischen Hochkommissar in Ägypten, Sir Henry McMahon, weiterhin Sorgen. Es kam zu ersten Kontakten mit dem Scherifen Hussein von Mekka. Die Briten versprachen die Gründung eines souveränen arabischen Staates, um die Ägypter für einen Aufstand gegen die Türken zu gewinnen. Nach einem langwierigen Briefwechsel zwischen McMahon und dem Scherifen Hussein begann am 5. Juni 1916 der arabische Aufstand. Mekka, die heilige Stadt des Islam, war das Zentrum der Widerstandsbewegung gegen das Osmanische Reich. Der Aufstand der Araber, in dem der englische Abenteurer T.E. Lawrence eine bedeutende Rolle spielte, band auf jeden Fall starke türkische Kräfte auf der arabischen Halbinsel und verhinderte eine neue Großoffensive in Richtung Suezkanal. In einem zum Teil recht grausam geführten Guerillakrieg gelang es den Arabern, die türkische Front von Süden her aufzurollen. Vor allem griffen sie immer wieder die Hedschas-Bahn an, die türkische Nachschublinie. Dabei konnten die regulären türkischen Truppen gegen plötzlich aus der Wüste auftauchende Kamelreiter nur wenig ausrichten. Die Araber fanden immer wieder neue Schlupfwinkel und stellten den Türken ständig neue Fallen. Zu dem Aufstand der Araber sagte der britische General Lord Wavell später:
Der Aufstand war für den britischen Befehlshaber eine wertvolle Hilfe, denn erhebliche türkische Verstärkungen wurden jetzt in den Hedschas umgelenkt. Der Aufstand stützte gleichzeitig auch die rechte Flanke der in Richtung Palästina vorstoßenden britischen Heereskräfte. Schließlich machte er auch der deutschen Propaganda in Südwestarabien ein Ende und beseitigte die Gefahr eines deutschen Unterseebootstützpunktes im Roten Meer. Das waren sehr bedeutende Hilfen, die sowohl die Geldzahlungen als auch die Munitionslieferungen wert waren, die man den arabischen Streitkräften zukommen ließ.
Es war ein großer Tag für die aufständischen Araber, als sie 1918 nach einer englischen Großoffensive in Palästina Seite an Seite mit britischen und australischen Truppen in Damaskus einmarschierten. Faisal, ein Sohn Husseins, hatte zusammen mit Lawrence die Araber geführt. Alles jubelte ihm zu, als er mit seinen Arabern Damaskus erreichte. Lawrence selbst schilderte später diesen Einzug in Damaskus so:
Alles, Männer, Frauen, Kinder, die Viertelmillion dieser Stadt, schien auf den Straßen zu sein und nur darauf zu warten, dass unser Erscheinen den Funken der Begeisterung in ihre Herzen würfe. Damaskus wurde toll vor Freude. Die Männer schleuderten jubelschreiend ihre Tabuschs in die Luft. Die Frauen rissen ihre Schleier vom Gesicht. Die Hausbesitzer streuten Blumen, breiteten Teppiche und Vorhänge vor uns auf den Weg. Ihre Frauen lehnten sich schreiend vor Lachen durch die Gitterfenster und überschütteten uns mit ganzen Eimern von Wohlgerüchen. Die Derwische gaben die Läufe ab, vor und neben unserem Wagen, heulten und stachen sich mit Messern in wilder Raserei. Und über dem allgemeinen Geschrei der Menge und dem Kreischen der Frauen dröhnte wie in rhythmischem Gesang der Ruf tiefer Männerstimmen. Faisal Lawrence! Faisal Lawrence! Wie eine Welle hub es bei uns an, rollte über die Plätze, den Markt, die langen Straßen hinunter zum Osttor, rund um die Stadtmauern, kam vom Medinator zurück und wuchs bei der Zitadelle wie eine Mauer um uns empor.
Doch während sich die Araber in Damaskus noch am Siege berauschten und große Pläne für die Zukunft schmiedeten, waren ihre Träume von einem großarabischen Reich längst auf dem Altar der britischen Kolonialpolitik geopfert worden. Im sogenannten Sykes-Picot-Vertrag hatten Engländer und Franzosen bereits den größten Teil des von Arabern bewohnten ehemaligen Osmanischen Reichs in ihre Einflusszonen aufgeteilt. Und gleichzeitig durch die Balfour-Deklaration den Juden Palästina als Heimstatt versprochen. Nicht zuletzt, um dadurch die Vereinigten Staaten zum Kriegseintritt gegen die Mittelmächte zu bewegen. Hier, im Vorfeld des Suezkanals, wurde der Zündstoff gelegt zu den bis heute andauernden israelisch-arabischen Auseinandersetzungen. Der britische Militärschriftsteller Little Hart schrieb darüber:
Der Sykes-Picot-Vertrag erwies sich 1918 als ein unüberwindliches Hindernis bei allen Versuchen zur Errichtung eines arabischen Großreiches. Wenn die Franzosen das längste Gedächtnis haben, so haben die Briten das kürzeste, was sich allerdings hier als ein Vorteil erwies, der es ihnen erlaubte, Realpolitik zu machen.
Realpolitik. Das bedeutete aus englischer Sicht im Vorderen Orient nach dem Ende des Ersten Weltkrieges vor allem die Sicherung des Vorfeldes zum Suezkanal, also Palästinas. Unter diesem Aspekt begann auch die Aufteilung dieser Region. Auf den Landkarten wurden einfach Grenzen gezogen
und damit Staaten geschaffen, die von sich aus kaum lebensfähig waren. Das Emirat Transjordanien ist ein Beispiel dafür. Einer der Söhne des Scherifen Hussein von Mekka erhielt es gewissermaßen zur Abtragung der Dankesschuld Englands für seine Beteiligung am Aufstand gegen die Türken. Den anderen Sohn Husseins, Faisal, machten die Engländer zum König des Irak. Palästina wurde britisches Mandat. Dazu schrieb der englische Historiker Kirk:
Die kulturelle und wirtschaftliche Durchdringung der Länder des fruchtbaren Halbmonds durch die Engländer und Franzosen kristallisierte sich allmählich zur Errichtung einer direkten Herrschaft über die ganze Region, über Palästina und Transjordanien, Syrien, den Libanon und den Irak. Diese Bestrebungen wurden kaum durch die Erfindung des sogenannten Mandatsystems gemildert, wie es nach außen hin erscheinen mochte. Das Mandatsystem war kaum mehr als eine höfliche Fiktion, die man nur geschaffen hatte, um Präsident Wilson zufriedenzustellen. Und mit ihm alle jene Idealisten, die den Völkerbund ins Leben gerufen hatten.
Deutlich sagte es der englische Außenminister Lord Curzon im Juli 1920 vor dem englischen Oberhaus:
Es wäre ein grober Irrtum, annehmen zu wollen, dass nach der Völkerbundsatzung oder irgendeiner sonstigen Einrichtung das Patronatsrecht eines Mandates beim Völkerbund liegt. Es liegt vielmehr bei jenen Mächten, die diese Territorien erobert haben und dann unter sich aufteilten.
War so durch Englands Interessen im Vorderen Orient zur Sicherung des Suezkanals jene Lage geschaffen, die noch heute diesen Teil der Welt zu einem der permanenten Krisenherde macht, musste sich England naturgemäß auch in Ägypten weiterhin bemühen, seinen Einfluss aufrechtzuerhalten. Auch Kairo war in den Ausstrahlungskreis der arabischen Nationalisten geraten. Was McMahon und Lawrence gesät hatten, sollte jetzt auch in Ägypten geerntet werden.
Laufend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der britischen Protektoratsverwaltung und den ägyptischen Nationalisten. In verschiedenen Provinzen wurden republikanische Regierungen ausgerufen. Das versuchten die Engländer teils den Bolschewisten, den Jungtürken und selbst deutschen Agenten in die Schuhe zu schieben. Doch eine von Lord Milner geführte Untersuchungskommission stellte richtig:
Die englisch-ägyptischen Behörden haben offenbar den Kontakt mit den Gefühlen der Einheimischen so völlig verloren, dass derartige Feststellungen mit Zurückhaltung aufgenommen werden müssen. Auf Seiten der Behörden fehlte es völlig an Umsicht und Kenntnissen, wofür es nahezu keine Entschuldigung gibt.
Nach langwierigen Verhandlungen wurde endlich am 28. Februar 1922 das britische Protektorat beendet und Ägypten zu einem unabhängigen, souveränen Staat erklärt. Vier Punkte blieben jedoch ausschließlich der Machtbefugnis der englischen Regierung vorbehalten.
Erstens, die Sicherheit für die Verbindungswege des englischen Weltreichs.
Zweitens, die Verteidigung Ägyptens gegen jeden ausländischen Angriff oder jede direkte oder indirekte ausländische Einmischung.
Drittens, der Schutz ausländischer Staatsangehöriger und fremder Minderheiten.
Viertens, der Einfluss auf den Sudan.
Den ausländischen Mächten ließ Großbritannien eine Note zugehen, in der man warnend erklärte:
Die englische Regierung wird ihre besonderen Beziehungen mit Ägypten nicht in Frage stellen lassen und es als einen unfreundlichen Akt ansehen, wenn irgendeine ausländische Macht den Versuch unternehmen sollte, sich in ägyptische Angelegenheiten einzumischen.
Der britische Historiker Toynbee kommentierte diesen neuen Status Ägyptens mit den Worten:
Die Ägypten zugestandene Unabhängigkeit ist aufgrund der Vorbehalte so begrenzt, dass sie im Ergebnis nicht einmal den Dominion-Status brachte.
Und ein arabischer Nationalist stellte schon damals fest:
Völlige Unabhängigkeit wird nie zugestanden. Man muss sie sich immer nehmen.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der für England lebenswichtigen Sicherung des Suezkanals und der gleichzeitig damit verbundenen Notwendigkeit, in Ägypten die Hand am Steuer zu behalten, wuchs der Unmut der Nationalisten. Erst im August 1936, nicht zuletzt ausgelöst durch den italienischen Angriff auf Abessinien und den Versuch Roms, im Roten Meer Einfluss zu gewinnen, kam es zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages zwischen Ägypten und Großbritannien, der Kairo einige Konzessionen einräumte. England war jetzt nur noch durch einen Botschafter in Ägypten vertreten, der allerdings eine Vorrangstellung vor allen anderen Botschaftern erhielt. Der ägyptischen Regierung wurde jetzt der Schutz der Ausländer übertragen und ägyptische Truppen,
Beamte und Einwanderer wurden wieder für den Sudan zugelassen. In zwei Punkten wurde das Sicherheitsbedürfnis Großbritanniens für den Suezkanal festgelegt.
Erstens. Beide Länder versprechen einander für den Kriegsfall Hilfe. England wird das Recht eingeräumt, im Laufe drohender internationaler Konflikte sich alle in Ägypten liegenden Garnisonen und militärischen Anlagen zu bemächtigen, sowie das Kriegsrecht zu verhängen und eine Pressezensur auszuüben.
Zweitens. Ägypten erkennt das Interesse Großbritanniens an, Freiheit und Sicherheit des Suezkanals zu gewährleisten und gesteht England das Recht zu, Truppen in der Kanalzone zu unterhalten. Diese dürfen 40.000 Mann Heer und 400 Flugzeugführer mit dem dazugehörigen Hilfspersonal nicht überschreiten, bis Einigkeit darüber besteht, dass ägyptische Streitkräfte selbst voll verantwortlich den Schutz des Kanals übernehmen können.
20 Jahre lang sollte dieser Vertrag Gültigkeit haben. Genau bis zu dem Jahr also, in dem Gamal Abdel Nasser schließlich die Verstaatlichung des Suezkanals verkündete. Doch der Zweite Weltkrieg, in dem Rommels Truppen bis auf ägyptisches Territorium vordrangen und deutsche Bomber Schiffe im Suezkanal angriffen, gab auch dem ägyptischen Nationalismus neuen Auftrieb. Bereits am 7. Juli 1940 hatte der italienische Außenminister Graf Ciano erklärt:
Es sind Vorbereitungen für einen Marsch auf Kairo im Gange mit dem Ziel, Ägypten und vor allen Dingen den Suezkanal in italienischer Hand zu bekommen.
Doch schon wenige Monate nach dem Beginn des Wüstenkrieges können die Engländer frohlocken. General Wavell hat mit seinen beiden in Ägypten stehenden britischen Panzerdivisionen die Italiener in Libyen rund 1200 Kilometer vor sich hergejagt. Der italienische Marschall Graziani verlor dabei über die Hälfte seiner Kolonialarmee, 130.000 Mann.
Wieder einmal ruft Rom die Deutschen. Der General des Deutschen Afrikakorps Rommel kann die Engländer aus Libyen vertreiben und die Truppen der Achsenmächte dringen bis Ägypten vor. Nichts scheint naheliegender als eine große Offensive Richtung Suezkanal. Großadmiral Räder meinte damals:
Eine solche Offensive trifft das britische Weltreich tödlicher als die Einnahme Londons. Kaum ein Viertel der für Russland bestimmten deutschen Truppen genügten wahrscheinlich, um die britische Stellung im Nahen Osten zu erledigen.
Doch Hitler stellte sich taub. Und statt die Niederlage der Engländer im östlichen Mittelmeer zu einem entscheidenden Schlag auszunutzen, zog er es vor, einen neuen Krieg anzufangen.
So konnte sich zu Weihnachten 1941 der englische Zeitungsleser über die Berichte aus Afrika freuen.
Rommel ist geschlagen. Rommel ist vernichtet. Die Reste des deutschen Afrikakorps und Reste der italienischen Armee fluten längs der Syrte auf der Straße nach Tripolis zurück. Das Hauptziel, die Vernichtung der deutschen Panzerdivisionen, ist erreicht.
Zwar konnte Rommel noch einmal zum Gegenangriff übergehen und bis 90 Kilometer vor Alexandria vordringen, doch die notwendige Unterstützung blieb erneut aus, weil der Russlandfeldzug die weit größeren Reserven erforderte. Hitler hatte die geostrategische Bedeutung Ägyptens mit dem Suezkanal nicht richtig erkannt.
Nach Kriegsende wurde von den Ägyptern immer wieder der Abzug der britischen Truppen gefordert. Der ägyptische Außenminister Salah ud-Din fasste die Gründe zusammen.
Die Räumung ist eine einmütige Forderung des ägyptischen Volkes. Die ägyptische Armee kann die Anlagen in der Kanalzone in gutem Zustand halten. Und wir sind auch bereit, unmittelbar nach Ausbruch eines Krieges den Engländern die Besetzung der Kanalzone wieder zu gestatten. Im Übrigen ist Ägyptens exponierte Lage bei einem möglichen zukünftigen Konflikt nicht mehr so sehr auf die geografische Lage als Schnittpunkt von Flug- und Seelinien zurückzuführen, als vielmehr auf sein enges Bündnis mit einer Großmacht. Für Ägypten liegt die beste Chance, den Gefahren eines Dritten Weltkrieges zu entgehen, in einer Politik völliger Neutralität.
Die Idee von der Schaukelpolitik zwischen Ost und West, dem positiven Neutralismus, der Gamal Abdel Nasser später den Beinamen Jongleur eintrug, ist also entgegen oberflächlicher Darstellungen über die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten nicht erst ein Produkt der Nasserschen Revolution am Nil. Großbritannien hatte immer wieder versucht, Ägypten zu binden, unter anderem auch durch einen nahöstlichen Verteidigungspakt als verlängerten Arm der NATO im Orient.
Die Tatsache, dass Großbritannien nicht bereit war, die Kanalzone aufzugeben, führte schließlich indirekt auch zum Sturzkönig Faruks und dem Putsch der ägyptischen Offiziere unter Naguib und Nasser.
Nach einem Gefecht zwischen englischen Truppen der Kanalzone und ägyptischen Guerillagruppen am 25. Januar 1952 bei Ismailia, in dessen Verlauf über 40 Ägypter getötet wurden, zogen organisierte Brandstifterbanden durch Kairo und randalierten.
Zahlreiche Hotels und Geschäftshäuser wurden in Brand gesteckt. 20 Europäer fanden bei den Ausschreitungen den Tod. Der materielle Schaden belief sich auf mehrere Millionen Pfund Sterling.
Genau 6 Monate nach diesen Ausschreitungen in Kairo musste König Faruk ins Exil gehen. Ein Jahr später wurde Ägypten Republik. Verhandlungen zwischen Großbritannien und den neuen Herren am Nil führten 1954 zu einer Einigung, da London sich bereit erklärte, innerhalb von 2 Jahren seine Truppen aus der Kanalzone zurückzuziehen. Der Suezkanal sollte integraler Bestandteil Ägyptens werden. Diese Vereinbarung erhöhte Nassers Ansehen in der gesamten arabischen Welt und trug nicht zuletzt wesentlich dazu bei, dass sich die Revolutionäre in Kairo als die Avantgarde des arabischen Nationalismus fühlten. Von hier aus war der Weg nicht weit bis zur Verstaatlichung des Suezkanals. Wider Erwarten funktionierten Lotsendienst und technische Betreuung auch nach der Übernahme des Suezkanals durch die Ägypter reibungslos, sodass von dieser Seite her den Engländern und Franzosen keine Möglichkeit geboten wurde, einzugreifen. Israelischen Schiffen wurde jedoch, im Gegensatz zur Suezkonvention, die Durchfahrt nicht erlaubt. Für seinen Afrika- und Fernosthandel war Israel daher gezwungen, den Hafen Eilat am Golf von Akaba weiter auszubauen.
Im Mai 1967 forderte Nasser jedoch den Rückzug aller UN-Truppen, die auf ägyptischem Gebiet an den Grenzen zu Israel stationiert waren. Gleichzeitig verkündete der ägyptische Staatschef die Blockade des Golfs von Akaba für alle israelischen Schiffe, um, wie damals eine ägyptische Zeitung schrieb, Israel wirtschaftlich zu erdrosseln. Als alle diplomatischen Schritte nichts nützten, ging Israel zum Angriff über. In 6 Tagen drangen die israelischen Panzer bis zum Suezkanal vor.
Sie hörten ein Feature von Manfred von Jutta Schenker über den Suezkanal. Erstsendung im DLF am 4.11.1969. Die Wasserstraße wurde am 17. November 1869 vor gut 150 Jahren eröffnet. Am kommenden Samstag dann die 4. Folge unserer Reihe über Janis Joplin. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.